Viel Spaß bei Voll verpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel.
Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Es freut mich, dass Sie wieder dabei sind. Steigen Sie ein, halten Sie sich fest. Jede zweite Fahrt geht rückwärts und der Spaß geht ab mit Felix T. Vogel
und Johannes Repp.
Tut mir leid, ich war gerade so ein bisschen on fire. Ich war neulich auf dem Rummel und ich feiere ja diese Ansager.
Ja, die sind super.
Ich würde mir das auch gerne mal in anderen Bereichen wünschen. Keine Ahnung. Beim Ehegelübde zum Beispiel. oder in irgendwelchen Videospielen. So als Kommentar. Wenn du irgendwie, stell dir mal so ein Battlefield-Match vor und jemand kommentiert dich die ganze Zeit so. Und er läuft um die Ecke. Und, na nee, warte mal, du musst doch ganz viele dumme Zwischensätze. Ja, digi, ab geht's, auf geht's, los geht's. Wup.
Ich würd's feiern. Ich würde das Spiel spielen.
Ich glaube, wir würden man hat's ja gerade gemerkt, nach 4-5 Sekunden gehen aber auch die Ideen aus, was man so labern kann.
Ach, das ist okay. Das ist ja dann einprogrammiert. Das kommt ja dann, da muss ich wirklich mal ein Team aus schlauen Autoren aus schlauen Ansagern muss ich da mal 2 Monate hinsetzen und wirklich mal 4000 Lines einsprechen und die werden dann random schön zusammengemixt, wie es passt.
Genau.
Ja, aber was hast du denn so in letzter Zeit gezockt? Was mit Ansager?
Nee, leider nicht was mit Ansager. Obwohl, man könnte es auch Ansager nennen. Obwohl, das sind ja keine Ansager. Das sind die Gegner, die mit dir reden. Denn ich habe lustigerweise mal was ganz Neues ausprobiert und Age of Empires 3 gespielt.
Oh, wow. Also, das ist ja cool. Das ist neuer als Age of Empires 2.
Ja, ich habe tatsächlich eine neue Strategie ausprobiert. Also, ich finde es immer schön, neue Strategien zu entwickeln, gerade für Völker, die eigentlich absolut nicht damit dafür gemacht sind. Also, Völker, sage ich gleich dazu, das ist halt die Strukturierung in dem Strategiespiel. Ist ein Strategiespiel, es ist ein Völker unterteilt. Es gibt verschiedene Nationen, die du spielen kannst. Ich habe mich zum Beispiel an den Japanern probiert. Und die haben halt eine ganz andere Mechanik als die Völker, die im eigentlichen Age of Empires 3 enthalten sind, weil die stammen aus einer Erweiterung, aus der zweiten Erweiterung, aus dem zweiten Add-on von Age of Empires 3, nämlich Asian Dynasties. Und die spielen sich halt komplett anders und ich habe quasi versucht, meine Strategie, die ich auf die Standardnationen angewendet habe, zu spiegeln und anzupassen, weil du halt zum Beispiel keine Artillerie großartig hast. Da musste schon ein bisschen, ja. Das hat ja viel Spaß gemacht.
Darf ich fragen, was die Special Ability dann ist, die das ersetzt?
Du hast nicht eine Special Ability. Du hast halt Sachen, die anders gespielt werden. Die japanischen die Japaner, Chinesen und Inder, die in Asian Dynasties enthalten sind, haben Konsulate. Das waren ja wirklich mal Länder, die in Kolonien irgendwo gelandet sind, meistens bei den Briten oder bei den Franzosen. Und da kannst du dann quasi deine Wirtschaft teilweise darauf ausrichten, Sachen für die Konsulate zu produzieren und die dann Sachen von denen liefern lassen, so Bundles quasi mit Militäreinheiten, die dann zum Beispiel auch Artillerie sein können. Oder du kannst wenn du in den Zeitaltern voranschreitest, ist sehr unique für diese Nation, baust du, also nicht für diese Nation, aber für die Asian Dynasties, so Schreine, so Altare, die dir Boni geben. Und das ganze Nahrungssystem funktioniert anders, weil du keine Tiere jagen kannst, die ernähren sich alle vegetarisch. Und ja, das sind so kleine Feinheiten, wo man dann drauf achten muss, wo man sich so denkt, geil, früher hat man sich gedacht, so geil, ich kann mir 20 gemästete Ziegen in meine Heimatstadt schicken lassen und jetzt stehen die nur da und deine Dorfbewohner können die nicht ummachen, weil die haben das quasi geblockt.
Ja, aber das ist cool, das zwingt einen dann auch coole neue Strategien auszuprobieren.
Ja, und es ist halt ein schönes Zwischendurchspiel, weil ich schon in- und auswendig kenne. Und deswegen habe ich es gespielt, denn wir befinden uns gerade in der Prüfungsphase.
Ja, da ist nicht so viel mit neuen Spielen.
Da ist nicht so viel mit neuen Spielen, die Zeit fressen. Da ist halt schnell mal so ein 1,5-Stunden-Match Age of Empires, ist dann vielleicht das Einzige, was du die Woche schaffst, wenn du es überhaupt schaffst.
Ja, das stimmt leider wirklich. Bei mir ist es auch eingeschränkt gewesen, hauptsächlich auf Battlefield 5, auch mal so immer so 1-2 Runden mal zwischendurch eingeschoben, wenn ich mal Zeit hatte, weil das ja dann doch ganz gut geht. Ich meine, die Matches bei Battlefield sind natürlich schon gerne auch mal ein bisschen länger, aber jetzt, es ist ein begrenzter Zeitraum, man kann ja auch immer aufhören, wenn man keinen Bock mehr hat. Also das habe ich so ein bisschen gespielt, aber ich bin natürlich auch meiner journalistischen Sorgfaltspflicht, die ich nicht habe, nachgekommen.
Ich bin gespannt, Felix.
Ja, ich habe Shibel Punish Them gespielt. Und tatsächlich muss ich sagen, meine ersten Eindrücke waren gleichermaßen positiv wie aber auch kaum vorhanden, denn es gab ultra krasse Bugs und ich konnte das Spiel quasi nicht wirklich spielen. Also ich habe gedacht, ey, setz dich jetzt mal ran, guck's mal rein und ich starte quasi den Character Creator, der ja ein Kernfeature dieses Spiels ist. Nochmal kurz zusammengefasst, Shibel Punish Them ist ein RPG, bei der man leicht begleitete Damen nach seinem Belieben, also so im Anime-Stil, nach seinem Belieben kreieren kann.
Das ist ein BDSM-Erotik-Diablo.
Exakt, ja, das fasst ganz gut zusammen. Und ja, den Character Creator habe ich dann eben mal angeguckt, mal geguckt. Das Problem ist, die Charaktere sind bei mir immer direkt Re-Ragdolls zusammengefallen. Das heißt, die lagen dann auf dem Boden.
Hä?
Und ich konnte die dann zwar noch so ein bisschen designen, aber ich konnte nicht so wirklich sehen, was ich mache teilweise.
Das musst du mir fassbar zeigen. Das stelle ich mir witzig vor.
Und dann, wenn ich ins Spiel rein bin, ging da gar nichts. Also ich konnte nichts machen und so weiter. Aber ich war tatsächlich erstmal beeindruckt, was für, also offenbar gab es da sehr viele Spielelemente und so. Heute habe ich tatsächlich nochmal kurz reingeguckt und tatsächlich haben die Sachen funktioniert. Also es gab einen Fix, das heißt, ich kann es dir leider nicht mehr so zeigen, weil es jetzt funktioniert hat bei mir. Und da muss ich sagen, also ich meine, wer jetzt Bock auf leicht bekleidete Anime-Mädels hat,
hat leider keine Chance, denn die Steam-Shop-Seite ist nicht mehr verfügbar.
Nicht in Deutschland. Nicht aber in vielleicht Deutschland. Haben wir ja Zuhörer aus Ländern, wo das Spiel noch verfügbar ist. Ja, das
oder
ist
so jemanden lustig. Mit VPN. Aber Verweis auf frühere Vollverpixelt-Episode. VPN-Handel ist jetzt bei Steam gebannt. Du kannst deine Shop-Region nur noch einmal alle 3 Monate, glaube ich, ändern.
Mal ganz davon abgesehen, dass es, glaube ich, sowieso nicht, man das nicht machen sollte. Also wir stiften dazu
nicht an. Wir stiften dazu nicht an, genau.
Genau, also lass das lieber.
Das hat uns ein Kumpel erzählt.
So, ja.
Sorry, dass ich dir so viel ins Wort gefallen bin gerade.
Kein Ding. Ist ja durchaus interessant, ne? Ja. Dass ich das Spiel gerade noch so zur Verfügung gestellt bekommen habe von den Entwicklern, will ich ja auch dazu sagen. Ich habe das gratis bekommen. So konnte ich es ja überhaupt erst zocken. Und ja, kurz darauf war es dann auch aus dem Store, zumindest in Deutschland, wie gesagt, verschwunden. Ich weiß nicht, wo es sonst noch weg ist. Und da bin ich heute nochmal rein, habe ein bisschen mit dem Character Creator rumgespielt und der ist durchaus, also umfangreich.
Umfangreich.
Man kann da sehr umfangreiche Charaktere erstellen, sagen wir es so. Und ich meine, die Brüste der Charaktere wobbeln schön, das ist sicher ein gutes Feature. Also es ist auch grafisch nicht so schlecht. Man kann tatsächlich über die alten Beta-Versionen bei Steam noch eine ältere Version von einem HD-Remake auswählen. Und dann merkt man schon, da hat sich auch ordentlich was getan. Also die haben auch offenbar wirklich viel durchaus Zeit und so investiert, das ganze Spiel auf einen moderneren Stand irgendwann nochmal anzuheben. Und es ist ein Spiel, ne? Also man kann jetzt davon halten, von dem Style und so weiter, was man will. Aber man kann dann in seinem Haus, was irgendwie so eine Art Mittelalterburg ist, die so ein bisschen düster ist, auch offenbar ein bisschen Einrichtung machen. Und man kann auch wirklich kämpfen, so Third Person Mobs
verprügeln. Okay.
Und das, ich meine, da spritzt ordentlich Blut und so und es fühlt sich tatsächlich auch ganz cool an, wenn man da die Monster schlechtet. Ich meine, das ist jetzt nicht das geilste Gameplay. Es gibt sogar ein wie nennt man das, ein Skilltree und so. Also ich bin noch nicht ganz tief drin, aber ich habe tatsächlich Bock, mir das mal näher anzugucken. Also mal zu gucken, wie ist denn die Gameplay-Seite davon? Also ist die geil? Kann man das? Ich guck mal rein, Johannes, ja? Okay.
Jeder Satz, den du gerade über dieses Spiel gesagt hast, bietet einen Angriffspunkt.
Ich weiß. Aber man muss dem ja eine Chance geben. Und ich guck mir gerne eine große Bandbreite von Spielen an und da gehört auch mal sowas mit dazu.
Es wird nicht besser, Felix.
Okay, warte, ich sag dir noch ein geiles Feature. Du kannst
geiles Feature, her damit.
Du kannst tatsächlich mit den Möbeln, die in deinem Haus quasi stehen, interagieren.
Mhm.
Und das bedeutet, dein Charakter legt sich drauf und dann kannst du halt die unterschiedlichen Posen wählen, die für dieses Möbelstück verfügbar sind und dir einfach den Charakter angucken. Also ich sag mal so, ne, das ist kein Scam-Spiel oder so. Ich meine, das, was es machen will, macht es anscheinend ganz gut. Ist natürlich Geschmackssache, aber ich meine, ich kann schon unterscheiden, ob das jetzt ein wirklicher Scam ist, ein schlechtes Spiel, das einfach nur versucht, auf Sexiness zu gehen oder so. Mhm. Aber da steckt schon offenbar Arbeit drin. Es gibt auch ein Ausrüstungssystem und so weiter. Du kannst unterschiedliche Kleidungsstücke finden, freischalten, Waffen finden, freischalten, ausrüsten und so weiter. Also ich meine, Leute, wenn ich habe jetzt noch nicht viel reingeguckt. Ich werde vielleicht noch mal ein bisschen eintauchen und tiefer reingehen. Und dann gucken wir mal. Aber ich meine, es ist halt sexistisch as fuck, aber also ich weiß nicht, ist es das? Ja, doch, eigentlich schon.
Im Prinzip gibt nur Frauen. Schon, weil es gibt nur Frauen.
Ja, aber naja, gut, vielleicht kommt ja irgendwann nochmal ein Patch, wo man dann auch geile Männer damit erstellen kann. Dann ist das vielleicht auch nochmal für anders sexuell Orientierte als jetzt nur Hetero-Männer und lesbische Damen geeignet.
Ich muss tatsächlich sagen, ich fand das schon witzig mit dem, wo du gesagt hast, es macht das, was es machen will. Das erinnert mich an ein Anspiel-Event, das ich mal hatte, von Kingdom Under Fire 2. Und da ist mir sofort ins Auge gestochen, dass also ich möchte das Spiel jetzt nicht allzu sehr haten. Es hat mir nicht gefallen, aber es war auch nicht mein absolutes Lieblingsgenre. Und es ist quasi so ein RPG mit so Strategiespielelementen. Klingt ja erstmal cool. Aber mir ist schon direkt am Anfang aufgefallen, dass die Physik, wo anscheinend sehr viel Arbeit reingeflossen ist, auch war die Busenphysik, die Brüstephysik, dass die schön wackeln, wenn du deinen Charakter nach links, rechts, oben, unten, vorne, hinten, Mitte und was auch immer bewegst.
Wobei ich sagen muss, ich begrüße das sogar, weil das ja, also wenn auch auf sowas Fokus gelegt wird, aber manchmal ist es so unrealistisch, dass es schon wieder comichaft überzeichnet ist. Ja, ich meine, Brüste wackeln im echten Leben halt und das sieht halt realistisch aus, wenn sich da bei der Frau auch ein bisschen was bewegt, wenn sie läuft, aber das ist manchmal einfach so krass übertrieben, dass da wirklich, dass die springen, als ob die...
Das ist ja genau das, was ich so witzig fand. Es ist halt, es sah halt aus wie ein MMO. Und ein MMO ist halt, es macht das, was es machen soll, aber physisch oder grafisch ist das nie die absolut bombastische Meisterleistung. Kennst du ja diese ganzen Free-to-Play-Spiele, wenn du die mal gespielt hast. Aion zum Beispiel oder sowas in der Richtung. Die Grafik ist halt zweckdienlich und mehr nicht. Und wenn du dann im Prinzip so ein Free-to-Play hast, wo das Einzige, was sich an deinem Charakter bewegt, nicht mal die Haare oder sie sind, sondern nur die Boobies, ich will nicht sagen, dass sich die Haare nicht bewegt haben, ich weiß es nicht mehr, aber es ist halt schon aufgefallen.
Ja, also gerade dann fällt's auf. Ne? Ich finde, bei AAA-Titeln, wo es auch um eine grafische Qualität geht, da finde ich es auch cool, wenn die sowas wie die Haare gut animiert sind, ja, wenn die sich gut bewegen.
Ja.
Wenn die physikbasiert sind.
Also so Haare, aber Fell und sowas, Stoffe, wenn das richtig geil dargestellt wird, das sieht schon mega pornös aus. Wie bei Red Dead zum Beispiel, wenn man eine gute Grafikkarte hat.
Ja, und wie gesagt, ne, physikbasierte Sachen sind dann doch mal schön und eine nette grafische Spielerei. Aber ja, lass uns mal zu was noch Geilerem kommen. Ja, Gameplay-technisch zu was Geilerem.
Gameplay-technisch? Ich würde eher sagen, wir machen einen kleinen Ausflug in Richtung Finanzen. Klingt das nicht wunderschön, Felix? Keine Angst, es tut nicht weh. Ich habe drei Fragen mitgebracht.
Fragen?
Die erste kannst du definitiv nicht beantworten, weiß ich jetzt schon. Zumindest nicht auf die Zahl genau. Wie viele Spiele hast du denn so in deiner Steam-Library?
Das ist jetzt natürlich ein bisschen, also 10 DLCs als einzelne Spiele.
Nee.
Okay, es sind nur die Spiele. Dann würde ich jetzt einmal mal sagen...
Es sei denn, es ist ein Standalone-DLC.
700.
Ja, okay, gut.
Jetzt will ich ich guck mal parallel nach, wie viele es wirklich sind, weil es mich interessiert.
Bei mir sind es ein bisschen weniger. Bei mir müssen es so um die 250 sein. Mhm. Ich habe aber auch noch nicht so viele Testexemplare eingesackt wie du und ich teste auch nicht so viele Spiele. So viele Spiele, das sind ja nur 250. Und das nur bei Steam. Ich habe eine News gelesen. Da wurde darüber berichtet, dass sich jemand damit auseinandergesetzt hat, wie viel alle Spiele, die es auf Steam gibt, zusammengerechnet kosten.
Das ist eine ziemlich geile
Statistik. Das ist schon mal ziemlich geil. Statistik, Zahlen, sexy. So, Felix, wie viele Spiele gibt's auf Steam? Wir machen jetzt mal eine kleine Schätzrunde.
420.069.
Es sind tatsächlich deutlich weniger. Aus Steam gelistet aktuell in Steam Deutschland sind 54.481 Spiele.
Nochmal bitte?
54.481 Spiele.
Ich hätte wirklich gedacht, das sind deutlich mehr.
Ich hätte auch auf was Sechsstelliges getippt. Dementsprechend war der Betrag auch deutlich höher, den ich geschätzt habe. Was denkst du denn, was diese 54.000 Spiele über den dicken Daumen gepeilt zusammengerechnet kosten?
Alle zusammen.
Alle zusammen.
Da sind wir dann bei 534.927.
Welche Währung?
Euro.
Alter.
Wie viel ist es?
Alter. Okay, laut der Webseite, also warte, ich muss kurz den Namen der Webseite nochmal aufrufen. Ich habe es mir nämlich aufgeschrieben. Buy all Steam Games. Okay, ich habe es mir doch nicht aufgeschrieben. Aber die Webseite werden wir natürlich wie alle anderen Quellen auch in unserer Beschreibung verlinken.
Genau, und in den Shownotes, also keine Sorge.
Die Webseite, so viel kann ich sagen, gehört einem gewissen Cheng Gang Wang. Ich hoffe, ich habe es falsch ausgesprochen. Ich kann es eh nicht richtig aussprechen. Und der hat auf seiner Webseite gepostet, da, oder die Webseite hat errechnet, dass er die Spiele 63.876 US-Dollar kosten, was umgerechnet 537.257,96 € sind.
Hey, das ist...
Du hast sehr, sehr nah dran gelegen. Du warst nur 3.000 Euro daneben.
Das ist, ich hab's grob überschlagen. Ja. Ich hab kurz den, das war ja einfach, du musst ja nur den Durchschnitt errechnen. Ja,
natürlich, und dann, natürlich. Aber das finde ich cool, das finde ich wirklich cool. Was mich aber dabei überrascht hat oder worauf mich diese News aufmerksam gemacht hat, ich habe mir das dann mal angeguckt mit Steam, wie viele Spiele gibt's da? Und da ist mir aufgefallen, dass von diesen 54.000 Spielen, 54.481 Spielen, fast 37.000 Spiele in der Kategorie Indie sind.
Natürlich, ich meine, es gibt halt wenig AAA-Studios.
Ja, natürlich, aber ich habe nicht gedacht, dass es so viele sind. Es ist ja deutlich über die Hälfte.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt da ja auch unheimlich viel Schrott.
Ja gut, stimmt. Indie kann auch Schrott sein.
Ja, also das ist das alte Problem, das ist auch das Problem, warum Unity-Spiele über so viele Jahre so ein schlechtes Image hatten, weil Unity war halt eine der ersten größeren Engines, die einfach gesagt haben, hey, nutzt das, wofür ihr wollt, so, ihr könnt auch kommerziell das nutzen. Und da haben natürlich die ganzen, da gab es einfach eine, und gibt's auch heute noch eine ganze Menge Schrottspiele, eine ganze Menge Spiele, die einfach nur Assets-Flips sind und so weiter, die dann rausgeballert werden und halt Schrott sind und nicht nur von Unity den Ruf schlecht machen, sondern auch teilweise von Indie-Spielen im Generellen und von Steam-Indie-Spielen im Speziellen dann auch nochmal, weil Steam eben auch eine relativ offene Politik da hat. Ja, Steam kriegt ja erstmal 100, ich glaube 100 Dollar sind es, für jedes Spiel, das du da veröffentlichen willst. Ja, die sagen also, ja gut, veröffentliche dein Schrottspiel. Nein, also so ganz so careless ist Steam da auch nicht. Und es gibt sogar Qualitätskontrolle ein wenig. Ich habe ja schon mal eins dort veröffentlicht. Und da hat sich dann tatsächlich jemand das auch angeguckt und hat mir Verbesserungsvorschläge gegeben, was ich vielleicht noch implementieren kann. Aber ja, ganz offensichtlich ist das nicht immer so zu 100%. Es führt nicht immer zu 100% zu Qualität.
Definitiv. Aber ich finde es halt so schön, weil das zeigt halt, was für eine Plattform Steam eigentlich ist, dieser schöne Indie-Markt. Und ja, da gibt's viele Schrottspiele, aber im Prinzip, wenn wir mal so eine kleine Milchmädchenrechnung aufmachen, je mehr Spiele du hast, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass da Gold dabei ist.
Ja, und es gibt viele gute. Ja, das wird natürlich schwieriger und das ist auch schade, dass manche Indie-Games, die sehr gut sind, sicherlich auch mal untergehen, einfach weil so viel Schrott daneben dran ist.
Ja. Aber da ist tatsächlich in den letzten Jahren immer prominenter geworden, oder habe ich zumindest so wahrgenommen, dass die verstanden haben, wie gut man sich halt über Social Media vermarkten kann. Nicht nur über irgendwelche Messen, sondern auch prima über Social Media. Viele Indie-Studios haben heute Werbekampagnen, die teilweise besser sind als die von anderen Studios. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ich habe da auch noch mal was rausgesucht. Ja, aber auf jeden Fall net to know.
Was auf jeden Fall ich nochmal einen kleinen Rage anbringen, wenn ich darf.
Ein kleiner Rage, bitte.
Wenn man auf Steam ein Early Access Spiel veröffentlichen möchte, dann ist ganz groß, weist ein Valve darauf hin, dass man die Entwicklung dieses Spiels nicht von den Verkaufszahlen abhängig machen soll. Die Finanzierung für ein Early Access Game sollte stehen, so. Du solltest nicht, ach, wenn sich's schlecht verkauft, dann entwickle ich es nicht weiter. Genau das soll man nicht machen. Und das passiert trotzdem immer wieder, dass irgendjemand sagt, ja, es hat sich nicht gut, also das, wo du dann irgendwann bei einem Early Access Game einfach die Information vom Entwickler bekommst, ja, hat sich nicht gut genug verkauft, ich höre auf, das zu entwickeln. Mm. Und das ist wirklich das, wo ich immer sage, die größte Frechheit. Ja, es kann sein, dass sich das nicht rentiert auf Dauer, vielleicht gibt es Probleme aufgetaucht oder so, aber oft genug hat man einfach das Gefühl, da hat jemand drauf gehofft, dass das einfach innerhalb von ein paar Monaten halt steil geht, der da super viel Geld gewinnt und dann also einnimmt und dann vielleicht sogar einfach andere Leute anheuern kann, um das für ihn zu machen. Und wenn das dann nicht klappt, sagt er einfach, ja, war eine nette Idee, ciao. Das finde ich dann immer, also ich liebe Early Access Titel, deswegen habe ich da auch so viel immer mit zu tun. Ich liebe das, die Entwicklung zu verfolgen und es gibt da unheimlich viele sehr, sehr gute Sachen. Ich glaube, in der nächsten Episode empfehle ich da auch eins, ein Early Access Spiel. Heute empfehle ich ein bisschen was anderes. Übrigens, ich habe geguckt, laut Steam habe ich 554 Spiele. Oh. Also doch keine 700, ja? Also, ich meine, ja, sind noch ein paar DLCs hier und dann waren wir dabei.
Ja, aber, gut, aber du nutzt ja auch primär GOG Galaxy, ne?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich Steam ist schon meine primäre Plattform. Ich mag Steam auch sehr gerne. Ich benutze auch GOG Galaxy, um mal einen Überblick über meine, also 2.0, GOG Galaxy 2.0 ist ein Launcher, da kann man alle Plattformen so ein bisschen zusammenfassen.
Ein Launcher
sozusagen. Das ist ganz cool, wenn man da wirklich mal Origin, Uplay, Steam, PlayStation, alles mal in einem Topf haben möchte. Ja, Epic natürlich auch noch.
Bei Rockstar. Epic.
Hm? Rockstar, oh ja, Bethesda,
Battle.net.
Battle.net kommt auch noch mit drauf.
Es gibt viel zu viele Launcher.
Es ist echt so. Naja, aber was soll man machen?
Aber gut, wo wir gerade bei Launchern sind, du hast eine schöne Steam-News mitgebracht.
Ja, tatsächlich, obwohl so schön finde ich das gar nicht, denn der Big Picture Mode, den wir alle lieben und schätzen, der verschwindet bald. Kennst du den Big Picture Mode?
Ich habe den nie benutzt. Wirklich nie. Ich habe den immer nur dann benutzt, wenn ich ihn aus Versehen geöffnet habe.
Ja, das passiert leider auch. Für die Leute, die den Big Picture Mode nicht kennen.
Den Big mit B.
Ja, ja. ja, wer den nicht kennt, das ist quasi ein Modus, den kann man gut verwenden, wenn man jetzt beispielsweise Steam über einen Beamer oder über einen Fernseher benutzen will, also seinen Computer an einem Fernseher zum Beispiel angeschlossen hat und halt mit einem Controller einfach durch quasi die Steam Library dann durch möchte, dann kann man den öffnen und der funktioniert auch gut, ist super, kann man Spiele mitsteuern, es ist letztendlich so ein bisschen wie als ob man da eine Konsole hätte. Und das ist eine coole Sache. Der hat aber relativ wenig Liebe bekommen und der war auch nie so wirklich perfekt, würde ich sagen.
Er war auch nicht sonderlich intuitiv.
Ja, das kommt noch dazu. Also da hätte man was Besseres machen können und jetzt kommt er weg. Aber tatsächlich ist es so, dass Valve auch was Besseres machen will. Und zwar SteamOS, quasi die Linux-Version, die von Valve da als Steam-Plattform-Basis geschaffen wurde und geschaffen wird ja immer noch aktiv entwickelt, womit ja auch das Steam Deck, die neue Handheld-Konsole, betrieben werden wird, bekommt natürlich für das Steam Deck auch noch ein cooles User-Interface. Und das Steam Deck ist ja mehr Controller als Tastatur oder Maus. Das heißt, das wird auch für Controller angepasst werden. Und dieses Interface werden wir dann vermutlich auch als quasi Big-Picture-Modus-Ersatz benutzen können. Also kann man sich vermutlich so vorstellen wie bei einer Switch. Ja, Switch aber hast du halt im Handheld-Modus als Menü und dann kannst du die Switch an deinen PC, an deinen Monitor, an deinen Fernseher anschließen und hast halt da auch ein Menü und es funktioniert gleich einfach.
Finde ich aber gut, dann hast du ja im Prinzip eingeschlossenes Ökosystem und egal, ob du dann halt der Controller-Nutzer am Rechner bist oder der Steam Deck-Nutzer, zum Thema Steam Deck haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, falls ihr euch dafür interessiert.
Genau.
Hört einfach die letzte Folge voll verpixelt.
Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, da sprechen wir über Preise, Spezifikationen, alles, was wir wussten zu dem Zeitpunkt.
Genau, auf jeden Fall. Egal, was du benutzt, du hast, der Umstieg fällt dir halt leichter. Du hast es schon mal gesehen, es fühlt sich nativer an. Du kommst da besser rein. Und wenn die das ja schon für eine Konsole oder für einen, es ist ja Controller und Konsole in einem, sieht ja im Prinzip aus wie so eine Switch. Also sie entwickeln es ja sogar für einen Controller und nicht für den PC, damit du es mit dem Controller benutzt. Das klingt dämlich, aber du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus will.
Ja, ja. Ne? Ich finde das auch super, das macht es bestimmt wartungstechnisch einfacher und ich bin sehr gespannt, wie dann das User-Interface wird. Ich blicke seit Jahren auf SteamOS und freue mich drauf, das irgendwann mal aktiv in der einen oder anderen Form nutzen zu können. Und das wird eine coole Sache und keine Sorge, nur weil das Linux ist, bedeutet das nicht, dass man damit keine Windows-Spiele spielen kann, denn viele Spiele sind ja nicht für Linux quasi optimiert oder überhaupt darauf lauffähig. Dafür hat Steam eine eigene Sache entwickelt, die nennt sich Proton. Und damit kann man dann auch nativ quasi auf SteamOS die ganzen Windows-Spiele spielen. Also das ist super und das wird eine coole, starke Technologie. Es ist eigentlich jetzt schon. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Ich muss auch sagen, manchmal bin ich so ein bisschen Steam-Fanboy. Ich weiß nicht, irgendwas fasziniert mich an der Plattform. Ich mag sie sehr gerne. Sie ist grau.
Sie ist grau.
Sie ist grau.
Also sie ist so ein Blaugrau.
Sie macht die Sachen, die sie macht, einfach gut. Es ist letztendlich einfach der beste Game, also meiner Meinung nach, beste Game-Launcher auf dem Markt. Man hat so viele Optionen. Es ist toll für Entwickler, es ist toll für Konsumenten. Wobei man natürlich sagen muss, den Prozentsatz, den Steam nimmt.
Ja, der Share von Steam ist höher als zum Beispiel bei Epic oder so. Aber Epic ist ja immer noch im Angriff aktuell
auf Steam.
Das heißt, die benutzen das auch als Werkzeug.
Trotzdem finde ich, 30% ist schon ein bisschen heftig, was Steam sich von den Gewinnen einsackt. Trotzdem muss ich einfach als Konsument sagen, ich bin ja sowohl Entwickler als auch Konsument. Na gut, nicht, dass ich mich darüber meinen Lebensunterhalt finanziere, ne? Aber wenn, dann wäre ich auf jeden Fall ein bisschen grimmiger deswegen. Aber ja, man versteht, denke ich, was ich meine. Also aus Konsumentensicht finde ich es eine tolle Plattform. Die sich auch immer weiterentwickelt, ne?
Ja, also definitiv.
Hat sich gut gemacht. Ich finde, da geht noch was, aber Steam ist halt am besten und am weitesten.
Wo Steam, die Steam Library da das Facelift gekriegt hat, wo die Steam-Bibliothek komplett umgebaut haben mit dem neuen Overlay, war ich auch am Anfang sehr skeptisch, aber das war halt auch wieder so ein schönes Ding, wo du gesehen hast, es ist jetzt zwar eine Umstellung, aber wenn du dich drauf einlässt, merkst du, dass es zum Besseren ist. Und das, worauf ich vorhin hinaus wollte, es ist mir eine schöne Formulierung eingefallen, Steam Big Picture ist eine Zweitlösung, eine Notlösung quasi. Und das ist SteamOS dann halt nicht.
Ja.
Darauf wollte ich vorhin hinaus.
Das wird eine spannende Sache. Ich hatte irgendwann mal, ich meine, ich habe ja viele Spiele, ne, die will man dann sortieren. Ich hatte mir die irgendwann mal in Kategorien alle einsortiert, so nach Genres und so weiter. Und dann kam ein Update und das war gelöscht. Und seitdem fühle ich mich so ein bisschen schlecht immer mit meiner Steam-Bibliothek, ja. Die ist seitdem unsortiert und das regt mich auf, aber über 500 Spiele zu sortieren ist jetzt auch keine Nebenaufgabe mal eben so.
Na, das Schönste ist, die ist ja dann von Haus aus alphabetisch sortiert.
Ja.
Und wenn du dann irgendein Spiel suchst und vergisst, dass da noch ein The davor ist oder noch ein Markenname, ich habe zum Beispiel neulich gehabt, ich habe nach Pirates of the Caribbean geguckt. Hab das nicht bei P gefunden, hab das nicht bei T gefunden, weil vielleicht The Pirates of the Caribbean, und dann war es bei D. Wegen Disney's Pirates of the Caribbean.
Oh.
Da kommst du nie drauf.
Oh, wow,
die haben die haben die Suchleiste.
Ja, ich wollte gerade fragen, warum hast du nicht die Suchleiste benutzt?
Ja, weil ich die ja nie benutze. Du siehst halt, welche Spiele installiert sind, scrollst durch, nimmst das, bam, auf die Fresse und es wird gespielt.
Aber an sich ist eine coole Sache. Man hat jetzt auch diese Regalfeatures, wo man sich das ein bisschen organisieren kann, alles und so. Und irgendwann stecke ich auch nochmal mehr Zeit rein, neue Kategorien hinzuzufügen. Ein paar habe ich schon wieder, aber ja, das ist dann mal so eine Aufgabe, wo ich mich freue.
Wobei es schwierig ist, wenn du nicht zu kleinteilig werden willst, die Sachen in Kategorien zusammenzufassen, weil je weniger Kategorien du haben willst, desto schwerer wird, Sachen einzuordnen, weil sie dann teilweise in mehrere Kategorien reinpassen.
Aber das ist ja das Gute, man kann die auch in mehrere Kategorien einordnen. Oh. Das heißt, ich kann dann schön eine Kategorie Space Games machen und dann nochmal eine Kategorie Strategie Games und dann können die in beiden sein.
Das ist geil.
Eben, und das finde ich, das feiere ich, das finde ich gut.
Weil ich bin komisch. Ich habe das nämlich mit meinen Verknüpfungen auf dem Desktop gemacht und habe die Verknüpfung von den Spielen in Ordner gepackt, die wiederum in einem Ordner waren, damit mein Desktop nicht so zugemüllt ist.
Ja.
Und ich habe halt einen Ordner, der heißt Games, und da sind alle Games drinne.
Lustigerweise, und mein Stiefvater macht das genauso.
Cool.
Nee. Ich meine, ich bin ja sowieso jemand, Desktop muss für mich leer sein.
Nee, sehe ich überhaupt nicht ein.
Ja, ich meine, ich weiß selbst, ne, das ist auch so eine ewige Diskussion, aber ich finde beide Ansätze okay. Ich mag's halt, wenn ich meine Programme alle schließe und so weiter, wenn ich dann einfach nur mein schönes Hintergrundbild sehe oder teilweise auch einfach schwarz, weil einfach schwarz mein Hintergrundbild ist, je nachdem, worauf ich gerade Bock habe. Ich mag's quasi so, dieses Minimalistische, und dass dann in meinem Startmenü vielleicht ein paar Verlinkungen sind und so weiter, aber... Ja, ist nochmal ein Thema für sich.
Wenn du wüsstest, wie zugeballert meine Taskleiste ist...
Oh Mann, die kann ja zugeballert sein, sie sollte nur organisiert sein.
Sie ist organisiert.
Dann ist das super.
Erst kommt der Browser, dann kommt der Explorer, dann kommen die ganzen Microsoft-Programme, also PowerPoint, Word, Excel brauche ich ja. Dann kommt die Creative Cloud und dann kommen die ganzen Launcher. Ich habe wirklich jeden Launcher unten angepinnt, den ich häufiger benutze. Jeden.
Ja.
Ich habe Steam, Epic, Origin, Rockstar... Wir haben das schon mal in der Folge gehabt. Kriegen wir das nochmal zusammen? Kriegen
Uplay?
Wir nochmal alle zusammen? Uplay.
Battle.net.
Battle.net. Und dann hatten wir noch einen.
Dann den Twitch-Launcher, den gibt's nämlich auch, mit dem man die Amazon Prime-Games, die man eventuell bekommen hat, dann launchen kann.
Ja, gut.
Ganz, ganz weird. Den hat, glaube ich, auch niemand, weil man kann ja über, wenn man Prime Gaming hat, wenn man Amazon Prime
hat, dann hast du über Twitch
so Loot und manchmal sind da Games dabei und die kann man dann über diesen Launcher, ganz, ganz weird.
Amazon versucht ja gerade ins Gaming reinzukommen und die versuchen ja zum Beispiel, das war bei Red Dead zum Beispiel auch oder bei GTA. Nee, ich glaube nur bei Red Dead, dass du quasi dein Rockstar-Konto mit deinem Prime-Konto verknüpfen kannst und dafür hast du Loot bekommen.
Ja, und das macht Amazon mit sehr vielen Sachen. Fast alle Hype-Titel jetzt, auch Fall Guys und so weiter. Also man muss immer andauernd, bin ich am irgendwelche Konten mit Amazon verknüpfen und wer weiß, wo uns hin uns das alles fühlt.
Nee, das ist mir nichts. Wozu sollten sie das tun? Ich kann auch ohne Amazon zocken. Es sei denn natürlich, ich möchte New World spielen.
Oh ja.
Ja, wir haben uns den Trailer zu New World angeguckt. Das Spiel ist seit dem 20. Juli in der Open Beta und ist ein von Amazon entwickeltes Spiel.
MMORPG.
Genau, was ein MMORPG sein soll. Und
sein soll. Wir sind uns noch nicht ganz
sicher. Ja, genau. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Und die Beta endet aber dann am 3. August. Denn das ist aber nicht so schlimm. Denn am 31. August kommt das Spiel raus. Der Trailer ist sehr umfangreich und sehr nichtssagend. Ich würde, wenn ich über einen Menschen reden würde, sagen, der redet viel, aber hat nichts zu erzählen.
Findest du? Ich finde, man hat eine ganze Menge Features gesehen, die, glaube ich, Leute, die auf MMORPGs stehen, lieben. Man hat Tiere gesehen, man hat unheimlich viele Gegner gesehen, spannende Locations und Orte und so weiter.
Ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen oldschool bin, aber du hast dir diesen Trailer angeguckt und du musstest dir die Informationen quasi selber rauspicken.
Aber ist das nicht eher so ein Stimmungstrailer?
Und das ist halt wirklich nur so ein Stimmungstrailer gewesen. Und der hat mir als Verbraucher den Input gegeben, das ist unser Spiel. Wir sagen dir nicht, was es macht, weil wir uns selber noch nicht sicher sind.
Aber ich kann dir eins sagen, schon in der ersten Beta lief es ja eigentlich schon ganz okay. So war noch ein bisschen rough around the edges, wie man gerne sagt. Mhm. Jetzt habe ich in der Beta-Phase schon super viel Positives gehört. Ich habe das Gameplay auch schon angeguckt. Ich muss sagen, ich glaube, es ist nicht unbedingt was für mich, aber wenn ich gerade die Zeit hätte, wäre ich hier eingestiegen. Und vielleicht mache ich es noch am 31. August.
Ich werde es mir gerne zu Gemüte führen. Es sieht cool aus, vom Stimmungsmäßigen her. Ich möchte es aber auch einfach spielen, um zu wissen, was macht man da. Weil es sieht schon cool aus, dass die da, das ist ja, die haben ja im Prinzip sich aus mehreren Genres so ein bisschen bedient, wie es scheint, oder also aus mehreren verschiedenen Welten, weil du hast Schusswaffen, dann läuft da einer rum, der so ein Rapier hat und aussieht wie so ein Degenkönig, und dann hast du da einen in der fetten Ritterrüstung, der gerade von einem frittiert wird mit einem Zauberstab, und das sieht schon ziemlich bunt und abgefahren aus. Das bietet auch dann anscheinend sehr viele Möglichkeiten zur Customization und zum Anpassung deines Kampfstils.
Was man ja auch gesehen hatte im Trailer. Da hat man ja auch schön gesehen, wie man Charaktere unterschiedlich gestalten kann. Also was für Rüstung und so man denen anziehen kann.
Genau.
Ich finde auch den Genre-Mix nicht schlimm. Also ich finde Piraten, Ritter und Magie, ich finde, das passt noch gerade so zusammen. Solange da jetzt keine Sturmgewehre und Laserkanonen dabei sind, da finde ich das noch okay. Also für mich hat das noch irgendwie Sinn und passt auch in die Welt, die da schaffen. Denn gerade der Clou ist ja, dass es auf dieser Insel diese Magiemacht gibt, die man fürs Gute oder Böse einsetzen kann.
Ja, das fand ich sehr, sehr cool. Zumindest könnte es ein cooles Feature werden. Wie es dann letztendlich umgesetzt wird, keine Ahnung. Konnte ich den Trailer nicht entnehmen. Es scheint ein Gut- und Böse-System zu geben. Und dieses System mochte ich schon bei Aion. Das ist auch ein MMO. Ein etwas angestaubtes MMO, und da hattest du zwei Fraktionen gehabt. Ich kann sie nicht mehr benennen, aber auf jeden Fall auch hell und dunkel. Und da gab's dann, wenn du einen bestimmten Level erreicht hast, halt Welten, wo du dann quasi dich aus deinem Habitat rausbewegt hast, und dann gab's die Open World, wo du auf Spieler von anderen Nationen treffen konntest, von der gegnerischen Nation, und konntest dir halt die Köpfe einhauen. Und wenn du da keinen Bock drauf hattest, konntest du in deiner Welt dich austoben, wo quasi nur Spieler rumgelaufen sind, die deiner Fraktion angehört haben. Wenn die das so umsetzen, wäre ich echt enttäuscht, weil das bietet schon mehr. Da könnte mehr drin sein. Das sieht nämlich echt cool aus. Und wenn sie es so machen, dass quasi jeder seinen eigenen Clan gründet und damit eine eigene Nation ist, das wäre schon witzig.
Also auf jeden Fall, feature-technisch ist es sehr umfangreich. Für mich sieht das Kampfsystem fast, also es sieht klassisch aus. Böse Zungen würden vielleicht sagen, altbacken. Ich finde, das ist aber erstmal nicht schlimm. Und das, was ich bisher so gehört habe, das Spiel macht süchtig. Also es hält einen rein. Und für mich ist das letztendlich das, worauf es ankommt. Wenn du das spielst und du hast einfach Bock, es weiter zu zocken, dann macht's irgendwas genau richtig. Und das ist das Feedback, was ich bisher habe. Ich bin sehr gespannt, was ich jetzt noch so über die kommenden Tage höre bis zum Beta-Ende. Und darauf basierend werde ich dann noch so ein bisschen entscheiden, ob ich da nochmal einen tieferen Blick reinwage und es vielleicht auch mal zocke.
Also der 31. August liegt ja genau mitten in unseren Semesterferien. Vielleicht, wenn du da Interesse dran hast, können wir da auch gerne dem Ganzen als dynamisches Duo einen Besuch abstatten.
Oh ja, sehr gerne. Also das wäre natürlich super.
Und es wäre sehr investigativ.
Ja, das wäre auf jeden Fall genau wie bei She Will Punish Them, hätte ich auch da investigativ vorgehen und auf alle Details achten. Ja. Aber ja, New World kommt am 31. und was auch dieses Jahr noch kommen soll, ist Battlefield 2042. Bevor wir zu dem übergehen, was ich eigentlich als Thema heute angedacht habe, eine kleine Sache. Es gibt ja, da kriege ich jetzt auch bei Battlefield 5, wenn ich das Spiel immer Werbung für, diesen neuen Trailer, wo, wie heißt es nochmal, Battlefield Portal, genau, wo, hast du es schon mal gesehen?
Nee.
Da hast du noch nichts von gehört? Oh super, freut mich, dass ich das erzählen kann.
Erklär mich auf.
Da wird alles möglich sein. Battlefield Portal wird quasi, ich weiß nicht, ob es ein Spielmodus wird oder eine Unterkategorie, ein Standalone, whatever. Es wird auf jeden Fall so sein bei Battlefield Portal, was zu Battlefield 2042 gehört, dass man alle Epochen, alle bisherigen Battlefields und so weiter so ein bisschen miteinander vermischen kann. Das heißt, du kannst dann da 40 Nazis gegen 50 kleine Wartungsdrohnenroboter kämpfen lassen und die Nazis haben nur Messer in der Hand und das spielt ja auf Kaspische Grenze, was eine Map aus Battlefield 3 ist und so weiter. Und dann fliegt da ein Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg lang und gegenüber ist ein Panzer von dem neuesten Battlefield dann. Also das wird so ein bisschen, ey, macht, was ihr wollt, kombiniert das, wie ihr wollt, macht die Spielmodi, wie ihr
also
wollt.
Also quasi eine Sandbox für Community-Server.
So, ich weiß nicht, ob die Server dann offiziell sind oder wie das sein wird, aber es wirkt wirklich so, als ob wir da Tools bekommen würden oder zumindest die Möglichkeit, wirklich alles zu kombinieren, was wir wollen und wirklich Kämpfe so aufzusetzen, wie wir das wollen. Und ich meine, wenn ich da jetzt dran so denke, denke ich natürlich auch, ey, das ist ja cool, dann kann ich ja vielleicht sogar in neuer Grafik einfach mal ein Battlefield 3 Match von früher rekreieren, ja? Wenn das dann die Maps gibt und vielleicht auch Charaktermodelle und Waffen, kann man ja einfach mal sagen, ey, wir spielen jetzt hier Battlefield 2042, aber auf einer Battlefield 3 Map mit Battlefield 3 Waffen. Oder das ganz ist anders.
Mega smart.
Also ich bin wirklich gespannt, wie das wird und was das für der Trailer ist auf jeden Fall gut angekommen in der Community und ich meine Battlefield 2042 marketingtechnisch muss ich sagen bisher, die liefern ab. Jeder hat Bock, oder?
Das klingt definitiv geil. Weißt du, was mich bisher die ganze Zeit irritiert hat? Ich habe ab und an mal so Werbung oder so Videovorschläge für Battlefield 2042 gekriegt. Und auf dem Thumbnail von dem Artikel oder von dem Video war häufig ein Mustang zu sehen. Also ein Jäger, den die Amis im Zweiten Weltkrieg benutzt haben. Da habe ich mir gedacht, das ist doch ein Zukunftssetting. Wo kommt dieser Jäger auf einmal
her? Und genau das ist Battlefield Portal.
Ja,
genau dann, das ist es.
Boah, ich hab das gedacht, okay, gut, vielleicht haben sie sich dann doch irgendwie so ein bisschen mit der Konsistenz nicht so ganz rangehalten.
Nee, das wäre ja lächerlich.
Ey, komm, wenn du bei Call of Duty World War II in der Normandie als Ami gegen Deutsche mit einer russischen Waffe unterwegs bist.
Ja komm, das ist doch egal.
Sorry, nein, das ist mir nicht egal. Sowas will ich nicht. Und sowas habe ich schon als ich das dann gesehen habe, befürchtet, dass dann irgendwie, es ist dann doch kein Zukunft, also es ist zwar ein Zukunftssetting, aber dann gibt's irgendwelche Leute, die alten Sachen umgebaut haben oder so.
Aber ich finde das cool. Also ich meine, es gibt diese Spiele, wo das getrennt ist. Ja, das sind die Fraktionen voneinander getrennt und dann kannst du, wie zum Beispiel Hell Let Loose oder Verdun oder so, wo es auf Realismus ankommt. Aber wenn ich jetzt einen kompetitiven Shooter spiele, dann möchte ich bitte meine Standardwaffe spielen, egal auf welcher Seite ich bin. Ich finde das viel angenehmer, wenn ich mir keine Sorgen darum machen muss, oh, bin ich jetzt nächste Runde wieder die Fraktion? Oh, bin ich jetzt die Fraktion? Das ist auch das, was mich so ein bisschen zumindest am Battlefront immer gestört hat. Da bin ich dann in der anderen Fraktion und habe eine komplett andere Waffe vielleicht. Obwohl, da ist es gut gebalanced, aber du verstehst, was ich meine, ne?
Ja, ja, ich verstehe, was du meinst.
Ich will meine Ska benutzen, meine Ska L, egal ob ich jetzt Amis spiele, Russen, Chinesen oder whatever.
Understandable.
Ja, also von daher, ich meine, das war ja auch noch nie anders bei Call of Duty und bei Battlefield. Ich verstehe aber auch, dass du sagst, das ist erstmal auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen merkwürdig. Ich kann nicht beruhigen, nein, es wird nicht so sein, dass man da mit einem Düsenjäger gegen so eine Mustang fliegt.
Ich werde mir diesen, also du hast mich auf jeden Fall gecatcht, ich werde mir diesen Trailer direkt im Anschluss der Aufnahme geben.
Ja, also ich habe auch echt Bock drauf, ne? Ich bin gehypt und ich hoffe sehr, sehr, dass EA das nicht wieder verkackt, wie die letzten Battlefield-Releases, die einfach shit waren, weil die Spiele verbuggt waren, Features gefehlt haben und ja, es war wirklich nicht schön.
Moment, willst du damit sagen, dass EA verbuggte Spiele rausbringt?
Ich würde eher sagen, verkackte Spiele, die dann gut werden. Weil jetzt spiele ich ja gerne Battlefield 1, Battlefield 5, die machen Spaß, wenn man genug Spieler findet. Was meistens der Fall ist aktuell noch, aber ja.
Also ist EA nicht der perfekte Publisher?
Doch, denn die zahlen ordentlich Dividende, ja, die kriegen Cash. Also als Publisher leisten sie einen guten Job für uns Spieler, aber eher weniger, würde ich sagen.
Also haben die gar nicht ganz viele Studios aufgekauft, die total beliebt waren und haben die dann dicht gemacht?
Da müsste ich mich nochmal tiefergehend informieren, aktuell. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, ja, dass eventuell so ein bisschen Geldgier dann auch nicht ausbleibt. Denn ich habe einen Artikel auf Giga gelesen, wo es darum ging, kommt denn ein Season Pass? Und da hat sich mir die Frage gestellt, was halten wir denn eigentlich so von Season Passes? Also, erstmal, oder generell von so Seasonal Content, also dass in einem gewissen Zeitintervall jetzt auch für Battlefield 2042 eventuell kostenloser Content kommen würde, wie neue Waffen und so weiter, Sachen, die man freischalten kann, halt immer so, dass es frisch bleibt. Aber dazu soll es eventuell auch noch einen kostenpflichtigen Pass geben, wo man dann noch anderen kosmetischen Kram oder sowas
freischalten kann. Was heißt kostenpflichtig? Kostenpflichtig für Ingame-Währung oder kostenpflichtig für Echtgeld?
Natürlich für Echtgeld.
Na, selbstverständlich.
Ja, also ich meine, einerseits bin ich ein Freund davon, wenn Spiele am Leben gehalten werden. Aber es widerstrebt mir trotzdem immer ein bisschen, diese Season Passes zu kaufen.
Also, das kommt drauf an, wie er umgesetzt ist. Red Dead Online kommt ja aktuell auch nicht ohne Season Pass aus. Die haben den, jetzt muss ich kurz überlegen, den Outlaw Pass gehabt. 5 Stück an der Zahl, glaube ich. Und wenn du die gekauft hast, hattest du einen gewissen Zeitraum Zeit, den aufzuleveln, 100 Level, und hast für jedes Level irgendeine Belohnung kassiert. Und wenn es nur ein paar Goldbarren waren oder irgendwelche Schuhe, die du nie im Leben angezogen hast, oder ein bisschen Verbrauchsgüter hast du sehr häufig bekommen. Das fand ich immer sehr gut, dass du dann nicht ständig zum Laden rennen musstest, sondern mal Betäubungsmunition oder so kaufen. Gibt's nicht im Laden, Bullshit. Gibt's nur bei Harriet. Ich habe viel zu viel Red Dead gespielt.
Eventuell.
Ja, auf jeden Fall. Das finde ich ist cool, weil diesen den Outlaw Pass hast du halt für Ingame-Währung gekauft, die du dir zusammenfarmen konntest. Und wenn du den durchgelevelt hast, hast du die Investition, 25 Goldbarren, wieder rausgehabt, weil du ab gewissen Stufen immer mal 3 Goldbarren bekommen hast.
Das ist dann gut gehandelt.
Und das ist halt gut gehandelt. Mittlerweile haben sie es auch geändert in den Quick Draw Club, wo du einen kürzeren Zeitraum, aber dafür dann auch weniger Level und weniger Content hast, die du erreichen musst. Das ist ein gut umgesetzter Season Pass. Ein schlecht umgesetzter Season Pass wäre, ich gebe 15 Euro aus, bekomme nur Lootboxen, weiß nicht, was mich erwartet und im Endeffekt ist es nur kosmetische Scheiße, die mir eh nicht gefällt.
15 Euro? Ich glaube, das werden eher so 60. Wie, also...
Aber nicht als Monat, oder?
Nee, nicht als Monat. Ich meine, Season Passes haben ja auch eine Entwicklung hinter sich. Ich erinnere mich noch früher an die Season Passes von Battlefield 3 zum Beispiel, wo man den gekauft hat und der hat einfach nur bedeutet, du bekommst alle DLCs, die jetzt noch rauskommen. Ja, du hast den, ja. Das war quasi, oder du hast Premium gekauft und du wusstest, ich krieg alles. Aber jetzt sind es ja teilweise wirklich so halbjährliche Modelle, wo du es dann, oder ganzjährliche Modelle, wo du dann neuen Content über das Jahr bekommst. Dann gibt's welche, die wirklich die Spielermaß aufspalten auch dadurch, weil du vielleicht Karten bekommst, also auf denen du Maps, auf denen du spielen kannst, die normalen Spieler dann aber nicht mehr haben. Sowas wird das, glaube ich, hier nicht. Ich glaube, das werden sie glücklicherweise verhindern. Es wird offenbar ja, also es ist keine gesicherten Informationen, aber eventuell machen sie es wirklich so, dass dann auch kostenlos die ganzen neuen Maps und so weiter sind. Das fände ich gut, denn das ist immer ein großes Problem, dass die Spielerbasis so aufgespalten wird dann dadurch.
Hm, finde ich auch nicht schön, vor allem, weil du dann einerseits, man könnte es durch die rosarote Brille sehen und sagen, die ganzen Cash-Gamer spielen dann auf ihren eigenen Servern und lassen die in Anführungsstrichen normalen Spieler in Ruhe. Andererseits finde ich es halt auch schade, wenn der Spielspaß oder wenn dieses Modell halt darauf basiert, dass du immer wieder was reinstecken musst.
Ja.
GTA hat das ganz schön gemacht. Du kaufst dir GTA 5, Rockstar hat das ganz schön. Du kaufst dir GTA 5, du bekommst alle DLCs, die du haben willst. Gut, wenn du, also für GTA Online, leider ist es halt so, dass du absolut nicht mit dem Grinden hinterherkommst und dir wahrscheinlich Ingame-Währung kaufen musst. Das ist aber eine andere Baustelle, da reden wir gerade nicht drüber. Sonst wird das wieder ein endloser Rage.
Da haben wir ja schon öfter jetzt mal drüber geredet.
Genau. Aber ich finde, mittlerweile ist es auch so schwierig, darüber einen Überblick zu behalten. Weil wenn du dir heutzutage Battlefield kaufen willst, egal welcher Teil, und wenn es Battlefield 1 ist, dann gibt's allein von Battlefield 1 5 verschiedene Versionen, wo du nicht genau weißt, was ist da jetzt drin, was ist da jetzt nicht drin. Es gibt kein Paket, das irgendwie alles enthält, hast du das Gefühl, weil dann manchmal noch paketexklusive Sachen drin sind. Und wenn dann noch so Begriffe wie Season Pass oder Premium oder Ultimate oder irgendwelche anderen Sachen durch den Raum fliegen, da verliert man halt sehr schnell den Überblick. Und ich finde, das geht schon fast in die Richtung Deutsche Bahn. Wir bringen einfach ganz viele verschiedene Tickets raus, damit du nicht weißt, was das Billigste ist und kaufst im Idealfall das Teuerste.
Ja, also ich meine, das kann ja auch fair bepreist sein und das kann auch nur kosmetisch sein und das ist ja ein Modell, das funktionieren kann. Dennoch habe ich immer das Gefühl, nicht unbedingt betrogen zu werden, aber dass ich, genau wie du sagst, diesen Überblick verliere. Ich gehe in ein Spiel und das Erste, was mir angezeigt wird, hier, du hast einen Season Pass und das kannst du, und du kannst diese 20 Sachen nicht freischalten, wenn du den Season Pass nicht... Und ich so, ey, ich habe doch gerade ein Spiel gekauft. Gib mir ein Skilltree, gib mir irgendeine Progressbar. Ich will ab dem Level die Waffe freischalten und wenn ich die Waffe eine Stunde spiele, möchte ich die Skins haben, die ich dann nach einer Stunde bekomme, von der Punktzahl her. Und ich will dann... Ich finde... Das ist bescheuert und das macht mich immer traurig, wenn ich das sehe, dass nicht, dass ich viel und gut spiele, mich belohnt, sondern ich muss halt irgendwelche Sachen kaufen, damit ich dann spielen kann, damit ich dann die Belohnung bekomme. Und es ist einfach blöd. Ich will ein Spiel wirklich kaufen und ich zahle. Ich bin sogar inzwischen so weit, dass ich bei manchen Spielen sage, ich würde sogar ein Abo-Modell dem vorziehen. Also du bezahlst nicht das Spiel, sondern du bezahlst halt monatlich 10 Euro, um das Spiel zu zocken. Und dann hast du aber alles. Du musst nicht noch irgendwie eine Ingame-Währung kaufen. Du musst nicht noch welche Season Passes holen, damit du noch Sachen freischalten kannst, die du eigentlich sowieso nicht willst. Aber das ist ja das Schlimme. Das ist den meisten Kram, der interessiert mich ja nicht die Bohne. Ich will das ja gar nicht, irgendwelche kosmetischen Kram. Aber einfach der Fakt, dass ich es nicht haben kann, weil ich kein Geld investiere, macht mich immer so wütend und unbefriedigend. Und dann letztendlich, wenn ich das Spiel spiele, bleibt dann einfach immer im Hinterkopf so ein leichtes negatives Gefühl.
Auch, dass es dir immer so unter die Nase gerieben wird. So, ja, du hast jetzt 60 Euro für das Spiel ausgegeben, aber dieses Gewehr kriegst du nur, wenn du noch einen Season Pass kaufst. Und wenn du dazu noch diesen Skin haben willst, musst du zusätzlich noch das DLC dazu kaufen. Und ja,
ich kann damit leben, wenn das nur kosmetische Sachen sind. Trotzdem finde ich es blöd.
Ja, bei kosmetischen Sachen ist es halt dann so, dass es den Spielfluss nicht beeinträchtigt oder das Balancing. Aber allein das ist halt schon doof, vor allem wenn du ständig angeblinkt wirst mit, boah, du kannst schon wieder eine Lootbox aufmachen, aber dazu fehlt dir der Schlüssel. Den Schlüssel musst du in einem 10er-Pack für 5 Euro kaufen.
Das ist ja dann übertrieben.
Alter, das Schlimmste, was du haben kannst, neben Lootboxen oder zusätzlich zu Lootboxen bei vielen Spielen, auch bei Battlefield, machen die ganz gerne Blaupausen und Fragmente. Was ist das für eine Scheiße? Da hast du schon dieses Glücksspiel, dass irgendwas Geiles aus der Kiste rauskommt und dann kannst du damit nicht mal was anfangen, sondern musst drauf pokern, dass du dasselbe 4 oder 5 Mal ziehst, um die Waffe dann zusammenbauen zu können.
Ich meine, ich finde, das kann ein gutes Gameplay-Element sein. Das Problem ist, wenn es so durch Zufall und Geld teilweise bestimmt wird, ist es blöd. Ich finde, das ist komplett legitim, dass man in einem Rollenspiel durch die Welt streift und versucht, 5 Fragmente eines Schwertes zusammenzusuchen und um das dann bei einem Schmied gegen eine Ingame-Währungssumme zusammensetzen zu lassen. Ich finde, das kann cool sein. Dann hat das auch einen gewissen Wert, weil man hat dafür gearbeitet, man hat die Welt erkundet und jetzt habe ich mein geiles Schwert. Aber wenn das ersetzt wird durch, du kriegst alle 20 Spielstunden eine Lootbox, Und halt, wenn du 5 Euro zahlst, kriegst du auch eine. Mm. Und da ist dann vielleicht das Stück drin. Ich meine, da fehlt dann auch die Befriedigung.
Ja, vor allem, wenn du bei diesem Rollenspiel, da ist das Schwert ja dann auch ein Ziel, wo du drauf hinarbeitest, was dir Spielspaß gibt, was wo du quasi dann auch so eine Story quasi miterlebst.
Ja.
Und in einem Online-Match, wo im Prinzip dein Ziel nur ist, möglichst häufig zu gewinnen, während dir in der virtuellen Welt Kugeln und Beleidigungen um die Ohren gepfeffert werden, ist für mich nicht der Kern des Spiels, auf eine Waffe hinzuarbeiten, also schon durch Leveling.
Genau,
ja. Aber das ist für mich halt nicht das Hauptziel, dann irgendwie da das zusammenzubauen und zu suchen oder so.
Ich finde das auch immer unbefriedigend. Ich will wirklich ein Skilltree. Ich will sehen, ab diesem Level, wenn ich so und so viele Punkte erreiche, bekomme ich die Waffe. Und wirklich, ich feiere das Auflevel-System von Battlefield 3. Das ist wirklich das, da hat es für mich den hohen Punkt erreicht, weil man genau gesehen hat, ab dem und dem Level schaltet man die und die Waffe frei. Das hat mir sehr gut gefallen. Und man wusste auch, wenn ich mit der Waffe jetzt so und so viele Kills mache ungefähr, dann kriege ich das Visier, dann das Visier, dann das Visier. Das ist das, was ich will. Ja. Oder wie Call of Duty das früher gemacht hat, ich weiß nicht mal, ob die es in den aktuellen machen, dass du wirklich eine Ingame-Währung einfach freispielst und damit dann eben deine Waffenschraube freischaltest, ja? Dadurch kannst du halt einfach gezielt sagen, ich will diese Waffe, und dann gehst du auf Prestige, also alles wird zurückgesetzt, und dann kannst du nochmal von vorne anfangen quasi. Ja. Aber du kannst halt direkt nach ein paar Matches dir wieder deine Lieblingswaffe holen, mit der du am liebsten spielst und die so ausrüsten, wie du spielen willst. Also so, das sind so die beiden Systeme, die ich am meisten feiere. Und all diese neuen Systeme und Lootboxen haben mich nie wirklich irgendwie glücklich gemacht.
Das Problem, was ich halt habe, ist, es fühlt sich halt in den seltensten Fällen organisch an. Wenn du in einem Online-Shooter leveln musst, um Stufen aufzusteigen, und ab gewissen Stufen, also quasi ab gewissen Fähigkeitsstufen, kann man ja schon fast sagen, kriegst du die und die Waffe in die Hand gedrückt, ist noch irgendwo, ergibt das einen Sinn. Aber wenn du dich auf den Boden hocken und dir und 5-mal dein Handy aus der Tasche holen kannst, während du im Zweiten Weltkrieg am Strand in der Normandie stehst, und dann werden dir 5 Kisten nur für dich abgeworfen, wo deine Sachen drinne sind, und
das ist jetzt Call of Duty World War II, ne?
Das finde ich dann halt, das reißt sich auch raus. Und wenn du dann halt solche Systeme hast wie Lootboxen, Das ist genau der gleiche Scheiß. Wenn die Lootboxen so schön aussehen und so episch aufgemacht werden, da steckt ja auch eine Strategie dahinter. Das soll ja schön aussehen. Ne? Aber da hast du dann auch teilweise das Gefühl, dass in die Animation der zu öffnenden Lootboxen mehr Arbeit fließt als in tatsächliche Gameplay-Elemente, und sowas macht mich wütend.
Ich muss sogar mal sagen, ich mag sogar Lootboxen, wenn sie in Maßen passieren. Das bedeutet, man schaltet eine Waffe frei, man schaltet noch eine Waffe frei, und dann kriegt man immer eine Lootbox, wo sowas drin ist wie ein XP-Boost oder tatsächlich mal ein Skin oder so, kann ja auch gerne mal da drin sein. Dann freut man sich drauf, weil das ist mal zwischendurch. Aber ich mag es nicht, nur auf eine Lootbox hinzuarbeiten.
Wenn du halt drauf angewiesen bist und das dann auch nicht leicht bekommen kannst, sondern irgendwie mehr echt Geld dafür rausgeben musst, dann ist es halt
unbefriedigend. Ja. Was aber sehr befriedigend natürlich für uns ist, das sind immer Companion-Apps. Denn wer liebt nicht seine geliebten Companion-Apps für seine 20 liebsten AAA-Titel? Die hat man auch immer auf dem Handy und freut sich dann, wenn man mit denen interagiert, oder?
Total. Wir sind ja gerade bei Battlefield.
Ja, lass uns bei Battlefield bleiben direkt mal. Companion-Apps, da wollten wir schon mal letzte Woche drüber reden. Ja. Haben es jetzt auf heute gelegt, denn heute passt es thematisch.
Ich weiß nicht, also Battlefield... Es ist so ein Ding. Wenn wir gerade beim Thema sind, dann kann ich mich auch über deren App aufregen. Ich fand es bei Battlefield zum Kotzen, dass du dein Emblem und solche Sachen nur über die App festlegen konntest, die du auf dein Smartphone runterladen musst, wo du dieses Cover-Design noch viel schlechter machen kannst als am PC. Warum war es nicht möglich, diese Funktion ins Game zu packen, dass ich die da drin machen kann? Warum bin ich gezwungen, mir das auf mein Handy runterzuladen, mich dort mit meinem Origin-Konto anzumelden, was ein arschlanges Kennwort hat, im besten Fall, wenn man ein bisschen auf IT-Security achtet, Also bei mir ist es so, ich habe meine Kennwörter für meine ganzen Launcher sind zufällig generiert. Da habe ich in einer Passwortdatenbank drinne, die ist verschlüsselt und kann da quasi zentral drauf zugreifen mit einem Code und kann das quasi dann immer in meine jeweiligen Launcher zum Anmelden reinziehen. Wenn ich das an meinem Handy machen will und mich mit meinem Handy dort anmelden will, dann muss ich dann halt jedes einzelne Zeichen eintippen. Das ist schlimmer, als bei einem neuen WLAN-Router ins WLAN reinzukommen, wenn der ein langes Passwort hat. Und das nur, um mir ein Bildchen zu machen. Ah!
Also ich meine, das Prinzip ist natürlich klar. Sie wollen natürlich, dass du die App installierst. Und früher war es tatsächlich auch schon so, dass man die Embleme nicht übers Spiel gestalten konnte, sondern man dafür dann auf die Website gehen musste. Nur auf der Website konnte man das machen. Im Battlelog, glaube ich, hieß das. Und auch ganz merkwürdig, dass der Battlelog ist quasi so ein bisschen, da kannst du online Statistiken und sowas für die aktuellen Battlefield-Titel ansehen. Und das überarbeiten die halt alle paar Jahre. Das bedeutet, die alten Battlelogs werden dann abgeschalten und über dieselbe URL ist dann das Battlelog von dem neuen Spiel verfügbar. Was immer sehr ein bisschen merkwürdig ist, weil man dann halt den Zugriff auf die alten Statistiken teilweise verliert. Oder zumindest, es sieht alles anders aus, ist ein bisschen strange. Teilweise gehen Features nicht mehr und so. Das wirkt dann immer ein bisschen halbgar alles. Aber ja, die Battlefield Companion App, die entwickelt sich natürlich dementsprechend auch weiter. Und ich wollte sogar neu, also es ist gar nicht so lange her, da hatte ich Bock, ey, Battlefield 4, das hatte doch diesen geilen Commander-Modus. Das heißt, das war ein Spielmodus, den konntest du über dein Handy, über diese Battlefield Companion App spielen. Du konntest dann wirklich quasi unterwegs eine Runde Battlefield unterstützend quasi spielen. Konntest Airdrops und irgendwelche Artillerieschläge oder so dann über die Handy-App quasi als Strategiespiel spielen. Und ich fand das vom Prinzip her damals, ich habe das so gefeiert, ich fand das so cool, ich hatte so ein beschissenes Handy, dass ich das nicht nutzen konnte. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich es nochmal richtig. Jetzt habe ich ein gutes Handy, jetzt baller ich da mal richtig. Aber natürlich, die Companion-App unterstützt das nicht mehr so richtig. Und ja, auf einem anderen Weg. Also der Commander-Modus, ne? Ich finde das schade. Ich fand den ganz geil. Ich fand die Idee gut.
Der Ansatz ist cool, ja. Aber ich muss tatsächlich sagen, es gibt auch schlechte Companion-Apps.
Ein Ding, was mich immer verwundert hat, ist, dass man darüber ja sein Loadout ändern kann. Also man kann darüber, während man im Ladescreen ist oder so, verändern, was man anhat und so weiter.
Aber warum kann ich das
nicht im Ladescreen machen? Warum kann ich das nicht im Spiel? Warum muss ich dafür meinen Controller weglegen, mich da einloggen, mega langsam, die Runde startet schon, während das noch irgendwie lädt? Dann funktioniert das Übertragen nicht so ganz. Dann bin ich in-game und kann es hoffentlich machen, aber manchmal auch nicht gut. Ja, ich meine, bei Battlefield 5 finde ich das Customization, die ganze Menü und so weiter ja sowieso schrecklich. Ich freue mich so darauf. Hoffentlich kann ich mich auch darauf freuen, dass das in Battlefield 2042 besser wird.
Ja, also ich möchte schon hoffen oder schon fast behaupten, dass sie sich halt anstrengen müssen. Bei Battlefield 2042, weil sie mit Battlefield 5 halt einfach bewiesen haben, dass wenn sie zu faul bei der Entwicklung sind, oder ich will das nicht den Entwicklern in die Schuhe schieben, ich sehe die Schulter tatsächlich beim Publisher, aber man hat halt gesehen, dass das ist ein Flop gewesen, das hat nicht funktioniert und da kannst du reinbuttern, was du willst. Funktioniert nicht.
Ja, das System ist verkorkst und das Spiel ist super, die Grafik ist toll, das Gameplay macht Spaß. Aber man merkt einfach, da sind so viele Sachen aufeinander gefropft, die einfach nicht harmonieren.
Ja.
Ja, was meinst du mit schlechter Companion-App?
Also, mir fallen da mehrere Sachen ein. Zuerst mal Assassin's Creed Unity. Da gab es ja überhaupt keine Probleme schon mit dem Spiel an sich, ne?
Also, ja, ich meine, da gab es viel zu lachen zum Release, das muss man da sagen.
Ja, weißt du, was nicht zu lachen gab? Das war meine erste und einzige Vorbestellung. Ich bei einem Spiel bisher gemacht habe.
Ja.
Nee, stimmt nicht. Eine von zwei Vorbestellungen, die ich bisher bei Spielen gemacht habe.
Auf jeden Fall keine gute Erfolgsrate, so oder so.
Überhaupt nicht. Also, ja. Aber einer von den vielen Aufregerpunkten bei Unity war schon bei Release und ist es auch heute noch, wenn du das Spiel spielst, kannst du Truhen finden. Diese Truhen kannst du aufmachen. Und da sind Sachen drin. Doch, Moment. Du als toller Meuchelmörder in Paris,
ja,
der da sich schön immersiv ins Setting eingelebt hat, möchtest du nicht dein Handy aus der Tasche holen, um diese Truhe zu öffnen?
Hört sich gut an. Dann will ich jetzt mal
du musst dich nur in den mit deinem Ubisoft-Konto anmelden.
Kein Problem, ich kann mein Passwort auswendig.
Ja.
Im Gegensatz zu dir.
Das finde ich halt so schlimm, weil du bist halt in diesem Spiel drinne und es sieht geil aus. Es sieht halt wirklich geil aus und es macht schon Spaß, sich da durch die Stadt zu bewegen und ich stehe halt auf so immersive Spielwelten und sowas reißt einen dann halt voll raus, wenn du irgendwo hinter Notre Dame in so einer kleinen Gasse, wo du Angst hast, dir irgendwie die Tuberkulose zu holen, auf einmal eine Truhe hast, die dir sagt, bitte logge dich auf deinem Handy mit deinem Ubisoft-Konto an, um mich zu öffnen.
Ja, ich finde, also das ist auch schrecklich. Vor allem, wenn man kein gutes Handy hat. Ich hatte über Jahre lang nie gute Handys. Ich konnte auch die GTA-App einfach nicht benutzen. Ich meine, das beraubt mich um einen Teil meines Spielspaßes und das finde ich dann immer so schade einfach. Ich meine, da steckt ja auch oft durchaus Arbeit in den Companion-Apps. Aber bitte macht mir doch dafür auch eine Executable für Windows. Ja, ich will das gerne einfach auch auf Windows öffnen können. Ist mir egal, ob es dafür nicht optimiert ist, aber immerhin kann ich es dann benutzen. Aber ich will natürlich auch nicht da hin und her switchen eigentlich. Also ich will, dass man eine Box aufmachen kann über das Handy.
Ja, wirklich. Du brauchst die App, um eine Truhe zu öffnen. Das ist halt wirklich. Du hast halt wirklich das Gefühl, dass sie nicht nur nicht nachgedacht haben, sondern das bewusst an der Stelle platziert haben, wo es dich am meisten abfuckt.
Ja, es ist vermutlich einfach dieses, ja, wir wollen irgendwie, dass die Leute uns Rap installieren. Ja, macht mal irgendwas, dass die das machen.
Ja.
Und es hat ja offenbar funktioniert, ne? Nein, du hast sie nicht runtergeladen.
Nein, ich habe einfach auf diese Truhen dann
verzichtet.
Es ist glücklicherweise so, dass die ein eigenes Widget haben auf der Karte. Die werden anders markiert als normale Truhen, die du so aufmachen kannst. Aber das war es mir halt nicht wert.
Aber hat das wenigstens irgendwie ein cooles touchbasiertes Minigame oder so, mit dem du das dann öffnest?
Ich habe keine Ahnung. Das hat mich.
Ja, Johannes, wo ist denn da der Spielejournalist?
Der Spielejournalist, zu dem Zeitpunkt war ich noch gar kein Spielejournalist, wo ich das gespielt habe.
Aber der hat doch schon immer in dir gesteckt.
Ja. Ich möchte aber kurz anmerken, ich sehe mich nicht als Journalist. Das ist ja mehr so Infotainment.
Ja,
Journalisten sind die bei der Tagesschau arbeiten.
Ja, auf jeden Fall.
Journalismus studiert haben.
Spieleredakteur. Besser?
Ja, viel besser. Viel besser. Gefällt mir sehr besser, der Begriff. Sehr besser. Sehr besser.
Sehr besser.
Gefällt mir gut.
Gefällt dir sehr besser.
Gefällt mir sehr besser.
1A-Redakteur.
1A.
Ja, aber die GTA-App, kennst du die?
Ja, iFood.
Wo man dann auch irgendwie mit seinem Hund.
Du kannst mit deinem Hund dahingehend interagieren, dass du die App brauchst, um seine Hundehaufen wegzumachen.
Und was kann man dann sonst noch machen? Weil ich hatte nie die Möglichkeit, das da damals zu spielen, als ich GTA 5, den Singleplayer gespielt habe. Und ich wollte mal irgendwas mit dem Hund machen und war mal traurig, dass ich das nicht machen konnte, weil die App halt bei mir nicht gelaufen ist.
Ja, das war halt dann so, bei mir, ich habe die App nicht ausprobiert, weil das ist dann halt so, also kleiner Mini-Spoiler für ein Spiel, was 2013 rausgekommen ist. Franklin hat irgendwann eine richtig fette Hütte am Rande der Stadt, Vinewood Hills, so eine fette Villa mit Blick auf die Stadt. Und da ist man halt sehr häufig unterwegs und jedes Mal kommt Franklin da aus seiner Hütte raus und du willst im Prinzip nur aus der Hütte raus, zu deinem Auto und zu dem Punkt fahren, wo die nächste Mission ist. Und da kommt dann, Job, du hast schon wieder das Grundstück beschmutzt, ich muss deinen Arsch erziehen und bla bla blub. Und dann denkst du so, ja, ich müsste jetzt mit meinem Handy den Hundecode von Job wegmachen. Das ist es mir nicht wert, das ist mir so egal.
Also ich habe gehört, man kann da den Hund irgendwie trainieren oder so. Und ich dachte immer mal,
naja,
man kann
also ihn dann steuern. Du kannst. Ich weiß nicht, ob du den steuern kannst, aber die App ist quasi dazu da, den Hund generell zu erziehen, dass er halt weniger bellt, weniger aufs Grundstück macht und hast du nicht gesehen. Aber das, wirklich, es klingt fies, aber niemand interessiert sich bei GTA für diesen Hund.
Ich fand das, also ich hatte schon Bock. Ich habe gedacht, das ist doch cool, dann kann ich, was ich immer als Vorteil sehe, dann kann ich ja unterwegs ein bisschen in der Welt verbringen, in der ich sowieso gerade spiele. Insofern finde ich Companion-Apps auch oft cool. Ja, wenn ich unterwegs bin und ich kann ein bisschen eine Runde Commander-Modus spielen. Ich hatte das dann mal eine Weile auf einem Tablet gespielt, wenn ich unterwegs war. Das fand ich dann cool. Und ich hatte dann auch gedacht, ey, vielleicht kann ich dann auch bei GTA schön unterwegs ein bisschen Tamagotchi-mäßig mit meinem Hund da interagieren. Aber ich meine, ja, letztendlich, es passt einfach nie. Man sitzt an dem PC. Ich sitze doch schon. Ich sitze an dem Besten, an dem man zocken kann. Ich brauche ja, nichts anderes. PC Master Race. Nee, aber auch wenn ich an der Konsole sitze, wofür brauche ich mein Handy? Also ganz, ja, ganz, ich meine, das kann cool sein. Und auch bei der Battlefield Companion App war es, glaube ich, so, dass man teilweise die Map einfach darüber aufhaben konnte und so. Und dann hatte man quasi eine extra Minimap, die man vor sich stellen konnte. Oder so, war irgendwie so ein Kram. Und ich finde, das ist schon mal ganz cool. Problematisch wird's halt bei sowas wie den Boxen, die man da nicht öffnen kann.
Das geht bei der Companion-App von Red Dead Redemption zum Beispiel, dass du da, dir da zum Beispiel die dynamisch die Map anzeigen lassen kannst.
Ah.
Aber da frage ich mich halt, warum gebt ihr mir das auf mein Handy? Warum gebt ihr mir nicht einfach die Möglichkeit, die Map dauerhaft auf meinem zweiten Bildschirm offen zu haben?
Das wäre tatsächlich auch nochmal eine richtig geile Sache.
Weißt du, die meisten Sachen, die die in Companion-Apps auslagern und die geil sind, wären noch geiler, wenn du sie einfach auf dem zweiten Bildschirm machen könntest.
Das stimmt allerdings. Ich weiß nicht, ob das genau mit zu den Companion-Apps zählt, aber es gibt so eine App, die heißt Game Glass, die man auch mit dem PC quasi verbindet, mit dem man dann sowas wie Star Citizen oder Elite Dangerous erweitern kann. Das bedeutet, man hat dann da halt HUDs, also wo man halt die Knöpfe drücken kann, wie zum Beispiel Landing Gear ausfahren oder Schilde auf nach vorne und so weiter. Und weil diese Spiele ja ziemlich viele Knöpfe und Buttons und allen möglichen Kram haben und brauchen, hast du da halt eine coole grafische Übersicht wie so ein MFD, also so ein Multifunctional Display. Ja. Und wenn du da kannst du ja wirklich dir auch 2-3 Tablets hinstellen, da überall andere Screens aufmachen und kannst da wirklich cool mit dem Spiel interagieren. Das feiere ich.
Das finde ich echt cool. Das ist eine coole Idee. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wenn du das mit richtigen haptischen Geräten machen würdest, das unfassbar teuer wäre, wenn du dir zum Beispiel extra wie so ein Stream Deck kaufen müsstest mit ganz vielen Knöpfchen, nur für dieses Spiel. Das ist eine coole Lösung. Das würde ich auch tatsächlich gerne mal bei Spielen wie War Thunder oder sowas sehen und ausprobieren. Das ist eine coole Idee, das habe ich noch nicht gehört.
Also ich kann das gerne irgendwann mal bei Star Citizen zeigen. Also da habe ich das auf jeden Fall eingerichtet und schon viel damit gemacht. Ist nicht immer das Praktischste und ich meine, es gibt nichts Effizienteres als ein Keyboard-Shortcut. Das ist eigentlich in den meisten Fällen ist das einfach das, was am schnellsten geht. Aber es ist einfach cool, wenn man vor sich halt dann wirklich so eine grafische Oberfläche hat, wo man dann auch irgendwie gezielt irgendwelche Sachen schön einstellen kann. So Energieregler nach oben schieben oder whatever. Das macht einfach auch Spaß. Und vor allen Dingen, wenn man dann mit einem HOTAS, also mit Joystick und so weiter da sitzt und dann hat man noch so einen coolen grafischen Bildschirm, der auch aufs Spiel vielleicht angepasst ist und grafisch einfach stilistisch dazu passt, dann ist das eine schöne Sache.
Energie,
genau. Ja, das ist cool, das macht Spaß. Aber ich glaube, wir haben genug über Companion-Apps geredet, oder? Hast du noch eine?
Ich habe keine explizite. Ich wollte mich einfach generell mal über dieses Thema beschweren, weil ich finde, es ist einfach... Jetzt gut, du hast mir diese Gaming Glass oder wie das heißt.
Es gibt gute Sachen.
Es scheint auch gute Sachen zu geben, aber alle Companion-Apps, die ich bisher überhaupt wahrgenommen habe, es gibt ja viele, die wissen gar nicht mal, dass viele Spiele Companion-Apps haben, die waren einfach irrelevant, unnötig, wenn nicht sogar nervig.
Ja, leider... Kann ich dir da nur zustimmen. Was kannst du denn diese Woche für uns noch Schönes empfehlen?
Ich kann diese Woche ein wunderbares Spiel empfehlen. Ich werde es aber richtig aussprechen, weil so wie es in unserer Zusammenfassung drin steht, müssen wir den Podcast als explicit markieren.
Ja, okay,
du hast recht. Und zwar Deep Rock Galactic.
Deep Rock Galactic, das meintest du damit?
Ja, also. Pass auf. Das ist durch einen Versprecher zustande gekommen, als ich mit hier den anderen so, ne, wir wollen ja keine Namensnennung im Podcast machen, die nicht autorisiert ist, gezockt hat.
Nicht autorisiert,
Ich weiß nicht, wer das rausgehauen hat, aber irgendjemand hat sich mal versprochen, das ist dann bei uns ein geflügelten Ausdruck geworden. Wir gehen heute Abend das spielen.
Du kannst es, glaube ich, sagen, unser Podcast ist als explizit markiert, das bedeutet, wir dürfen.
Das heißt, wir dürfen Dick Cock spielen.
Dick Cock, ja.
Dick Weil Cock.
Johannes hat ja auf die Liste nur geschrieben, ja, ich will heute Dick Cock empfehlen. Und ich so, Dick Cock. Ist das wirklich ein Spieletitel?
Das ist einfach nur ein Hahn, der Dick heißt.
Ja, okay. Nicht schlecht. Gut gerettet. Ja, aber Deep Rock Galactic, ja. Erzähl mal.
Deep Rock Galactic. Ich weiß gar nicht, wie man es am ehesten beschreiben könnte. Also im Prinzip bei Deep Rock Galactic 1-4 Zwerge, die in einem galaktischen Bergbauunternehmen angestellt sind, werden in irgendwelche Höhlensysteme reingeschossen mit der Aufgabe, Erze zu finden. diese zu einer Kapsel zu transportieren und wieder abzuhauen. Währenddessen muss man sich gegen diverse Viecher zur Wehr setzen, die einem ans Leder wollen und die anscheinend keinen Bock drauf haben, dass du denen aus der Höhle die Ressourcen klaust. Und dabei gibt's halt verschiedene Klassen. Und dieses Spiel klingt saulangweilig, macht aber ultra viel Spaß.
Ich finde gar nicht, dass es langweilig ist.
Es ist ein Bergbausimulator.
Nö, du musst ja auch dann schießen und so weiter. Du musst da ja, das ist ja eher so ein Raid-Spiel. Du klaust ja eher was.
Ja, genau. Du klaust eher was. Und das Ganze ist in so einer
Heist-Spiel. 3D... Heißt Raid? Heißt? Ist dasselbe. Los, red weiter.
Im Prinzip ist es so eine 3D-Low-Poly-Optik. Ja, es hat schon ein paar mehr Polys, aber es ist auch nicht so viel Poly.
Es ist, sag mal Medium Poly Optik.
Es ist Medium bis Rare Poly. Nee, Medium well done Poly. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, dieses Spiel macht ultra viel Spaß. Es gibt verschiedene Klassen, die auch vor allem in ihrem Gameplay, in der Agilität und im Gunplay variieren. Es gibt zum Beispiel den Scout, der sich mit Seilen von quer durch die Höhle schwingen kann. Während, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, die Klasse, die habe ich immer gespielt, der hat quasi so zwei Handschuhe, die einfach nur Bohrer sind. Du kannst quasi einfach nur Tunnel in Gegner oder Berge hämmern für deine Kumpels.
Also ich finde, das klingt schon cool. Heißt das, du kannst so die Gegend auch transformen?
Ja, also die Gegend musst du sogar transformen, weil du musst teilweise, um an Erze ranzukommen, richtige Löcher in die Wand graben.
Das ist
nicht so blöckchenmäßig wie bei Minecraft, sondern wirklich dynamisch. Wenn du irgendwie eine Bombe zündest, dann ist da ein rundes Loch im Boden. Wenn du irgendwie einen Pimmel in die Wand graben willst, dann gräbst du einen Pimmel in die Wand. Da hält dich keiner auf.
Ja, und dann sind wir bei Dick Cock Galactic.
Genau. Es gibt auch eine Klasse, mit der kannst du so Plattformen bauen. Die sind immer ganz cool, wenn du irgendwelche Klippen hoch willst. Die federn auch ein bisschen, wenn du aus großer Höhe irgendwo runterfällst. Eine andere Klasse kann so Seilbahnen stellen. Und das ist halt ganz cool, weil du hast nicht nur die verschiedenen Klassen und wie die sich unterschiedlich über die Map bewegen, sondern die haben halt auch unterschiedliche Beiträge, die sie zum Team leisten. Das ist halt sehr gut gebalanced. Und das macht halt sehr viel Spaß, weil du musst halt die Leute, die zum Beispiel gegen die Gegner den Damage machen, musst du schützen als Tank. Wie es halt in einem gut gebalanceden Spiel ist. Ich erzähle hier von Spielmechaniken, die in so vielen anderen Spielen vertreten sind, aber sie sind in Deep Rock Galactic halt sehr gut gebalanced, haben einen sehr schön verpackt in ein sehr schönes Setting mit einer Mechanik, die sehr viel Spaß macht. Auch das Mining, so, da freut man sich auch immer, wenn man was Tolles gefunden hat. Vor allem, wenn man dafür ganz viele tolle Sachen bekommt in Form von XP und sich neue Waffen holen kann,
verbessern kann. Und da kann man dann schön upgraden.
Ja, also der Borgkrallentyp, der rennt am Anfang mit einer Flammenwerfer rum und ich habe jetzt gerade so eine Eiskanone.
Ey, das ist cool. Also das ist eine coole Empfehlung, glaube ich. Ich meine, ich habe den Namen schon so oft gehört und ich habe sogar das Spielprinzip schon gelesen, aber jetzt das nochmal so enthusiastisch dargestellt zu bekommen, ist cool. Das macht Bock.
Das ist ein tolles Spiel. Bitte spielen Sie es.
Ja, mein Herr.
Ja. Ach ja, und Felix, wenn ich dich von dem Spiel überzeugen möchte, ein Punkt wird dir ganz besonders gefallen, man kann sich natürlich auch besaufen.
Ich dachte jetzt, man kann Raumschiff bauen oder so.
Man ist auf einem Raumschiff, das ist quasi dein Hub.
Das schon mal nicht, ist kein schlechter
Anfang. Da kannst du dich umgucken, es ist, obwohl es ist kein Raumschiff, mehr so eine Raumstation, wo du dich halt, du spawnst in einer Schlafkabine, du kannst dich umgucken, du kannst ein, zwei Interaktionen mit der Umgebung treffen, unter anderem zum Beispiel die Schwerkraft abstellen. Und that's it. So, es ist halt ein Hub, aber ein schönes Hub.
Aber ich bin leicht beunruhigt, dass du sagst, dass es mir besonders gut gefällt, dass man sich in dem Game besaufen kann. Obwohl ich sagen muss...
Nein, das ist doch ein Verkaufskriterium für jedes Spiel, Felix.
Ich finde das tatsächlich cool, wenn man in Spielen so Effekte von Drogen oder sowas merken kann. Also wenn du jetzt in GTA dich besäufst und dann fährt das Auto, das schlingert so lustig rum. Ich finde das einfach lustig. Ja, das unterhält mich einfach. In echt würde ich das natürlich nie machen. Mich betrinken oder Auto fahren oder beides. Zusammen? Nee, warte mal, Autofahren tue ich schon.
Dich betrinken auch.
Nee, aber nicht beides zusammen. Das auf gar keinen Fall. Ja, meine Empfehlung heute ist Azepride. Azepride?
Mit Doppel-S?
Nee, Azepride. Hab da unten natürlich auch verlinkt.
Ah ja, okay. Wie der Sprite quasi.
Genau, wie...
doch nicht wie der
Sprite. So ein bisschen wie Sprite. Und damit hat's auch was zu tun, denn tatsächlich jetzt... Ich war ein bisschen sneaky, das ist gar kein Spiel. Es gibt es aber auf Steam, ja. Das hat es für mich legitimiert, dass ich das heute vorstelle, weil ich gedacht habe, ey, komm, du hast auch schon Filme, Serien hier gezeigt und gesagt und vorgestellt und habe ich gedacht, das ist das Tool für Leute, die Pixelart mögen und gerne Pixelart erstellen. Das macht tatsächlich auch richtig Spaß, deswegen finde ich, das passt auch und viele Spieleentwickler, die vor allen Dingen so 2D-Spiele in Pixeloptik machen, machen auch gerade mit diesem Programm ihre Pixeloptik und es macht so Spaß. Dieses ganze Programm ist schon in so einem coolen Retro-Stil aufgebaut, so ein cool pixelig einfach und es macht so Spaß, damit wirklich Pixelart zu machen. Also wenn ihr Bock habt, Pixelart zu gestalten, dann ist das wie das Photoshop-Äquivalent quasi für 2D-Sprites einfach nur. Es ist wirklich cool, man hat alle Einstellungen, man hat alle Tools. Das heißt, wenn ihr ein Spiel bauen wollt oder wenn ihr jetzt einfach nur ein Pixel-Logo gestalten wollt oder einfach nur ein bisschen geil Bock habt auf irgendwas Pixeliges.
Zum Beispiel auf ein Logo für euren Podcast.
Für Pixel, ja. Nee, den habe ich tatsächlich mit Photoshop gemacht, das Logo, aber mit Sprite wäre das auch gegangen. Und das ist wirklich cool, das macht Spaß und man hat einfach alle Möglichkeiten. Also ich meine, man denkt so, ey, ich hab doch schon Photoshop oder so. Ja, aber gerade für eben diese wenig pixeligen Sachen, ey, das ist, also mit Sachen mit wenig Pixeln, ist das so gut und eigentlich unschlagbar. Und das macht immer wieder Spaß. Ich hab noch nicht so viel damit gemacht, aber immer wenn ich wieder reingucke und so weiter, ich kann nicht aufhören. Man fängt da so an, den ersten Pixel zu setzen und auf einmal hat man da irgendwie einen kleinen Charakter oder sowas gezeichnet. Ich weiß nicht, ich ist natürlich ein bisschen komisch, das jetzt hier so vorzustellen, aber ich habe gedacht, das ist cool, das kann man machen und vielleicht habt ihr auch Bock, 2D-Spiele zu entwickeln.
Soll ich dir sagen, was ich heute kurz vor der Podcast-Aufnahme gedacht habe? Wir müssen, wie gesagt, Prüfungsphase, wir müssen auch noch ein paar Projekte fertig machen. Eins davon, da müssen wir Sachen modellieren mit einer Modellierungssoftware, die heißt Blender.
Das ist also Freeware. Die Software ist uns, glaube ich, freigestellt, aber ich glaube, wir machen es alle mit Blender.
Wir machen es mit Blender, ja. Es ist Freeware, könnt ihr euch auch antun. Und ich dachte heute, Moment, Blender ist bei Steam.
Ist keine Freeware, ist Open Source.
Open Source, sorry.
Kostenlos natürlich.
Ja, jetzt hast du mich auch gesagt.
Tut mir leid.
Es ist bei Steam. Da könnte ich das eigentlich auch mal empfehlen. Und dann habe ich gedacht, nee, du musst schon ein ordentliches Spiel mitbringen. Und dann kommst du, ja, also ich habe hier was, wo man schöne Sachen mitmachen kann und es ist bei Steam.
Ja, also ich meine...
Aber ich finde es gerechtfertigt. Es ist eine schöne Idee, ich werde mir das auch mal angucken.
Ja, und ich muss... Also das ist nicht kostenlos, ne, will ich auch dazu sagen. Ich meine, das ist letztendlich für genau diesen Zweck ja eigentlich auch eine Profi-Software, würde ich schon fast sagen. Blender übrigens natürlich, ich denke, wer Bock auf 3D-Modellierung hat, der kommt nicht am Blender dran vorbei, das zumindest mal gehört zu haben. Aber... Schön, ich bin froh, dass dir meine Empfehlung dann doch irgendwie was halbwegs kostet, zugesagt hat.
Sorry, was kostet denn dein Esprite?
Der Name, ey. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hatte das mal... Ich weiß gar nicht, woher ich das hatte. Vielleicht hatte ich es mal aus einem Humble Bundle oder ich hatte es mir tatsächlich irgendwann mal geholt. Da müsste ich jetzt aber lügen. Aber natürlich unten, Johannes sucht immer die Steam-Sachen so schön raus. Das heißt, es ist verlinkt in den Shownotes und in der Podcast-Beschreibung. Also da könnt ihr einfach drauf gucken. Und vielleicht habt ihr Glück und es gibt sogar gerade einen Rabatt. Ne? Das lohnt sich dann immer. Mal wirklich auf die Links auch drauf zu gucken, um zu gucken. Ja, vielleicht ist gerade heute der richtige Tag zufälligerweise, an dem ich diesen Podcast höre.
Ja. Und definitiv keine Scam-Seiten, wo ihr Felix und mir Geld schicken müsst.
Aber ihr könnt uns natürlich immer gerne Geld schicken.
Wir stehen da drauf, ja. Ihr könnt uns natürlich auch Grafikkarten schicken, vorzugsweise welche, die besser als eine Nvidia 960 sind.
Ja, also gerne einfach mal mail@vollverpixelt.de schreiben, Feedback oder auch einfach mal sagen, ey, wie kann ich euch Geld senden? Dann sagen wir, finden einen Weg.
Verzeihung für alle Hardware-Nutzer, ist eine GeForce
GTX
960, um genauer zu sein.
Ja, das ist keine Sorge. Also, Johannes, es war mir wieder ein Vergnügen heute. Ach, war das schön.
Ach, war das toll. Wir schaffen es irgendwie, nur noch Folgen Überlänge zu produzieren, kann das sein?
Ist es schon wieder passiert?
Eine Stunde 18.
Oh, es ist schon wieder passiert und zwar auch ordentlich. Ja, aber das ist okay. Ich denke, wir haben auf jeden Fall nicht die nur Leere hier produziert, sondern wirklich auch alles mit Inhalt gefüllt, bis in die letzten Quanten.
Wir haben Leere produziert.
Ja, mit H meinst du?
Genau.
Ah, okay.
Genau, also zumindest können wir solche Sätze raushauen, um davon abzulenken, dass wir Leere erzeugt haben.
Ja.
Ohne H.
Ja, cool. Wie gesagt, ja, Feedback sind wir immer offen für und generell danke, dass ihr zugehört habt. Hinterlasst uns gerne ein Like, ne? Oder abonniert uns auch auf vielen Plattformen, Spotify, iTunes kann man das machen. So auf Spotify ist das so ein kleines Herzchen.
Ja.
Klickt da gerne mal drauf.
Gibt es ein grünes Herz. Ein grünes Herz für eine grüne Welt.
ganz, ganz weird, aber ja.
Okay. Naturschutz, Bildungsauftrag erfüllt.
Ja,
Naturschutz. Wir produzieren hier Leere.
Wir sind für, ja, Leere.
Leere.
Naturschutz, Leere. Naturschutz, dafür stehen wir mit unserem Podcast oder so.
Oder so ähnlich.
Oder ja, so ähnlich.
Voll verpixelt, der Naturschutz-Podcast.
Der kommt dann. Voll vergrünt.
Voll verwachsen.
Wir verquatschen uns schon wieder. Also, bis bald.
Auf Wiedersehen.